Hallo, zum Workshop über die Brötchenfrage und immaterielle Arbeit. Ökonomics gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile, ich glaube 5 Jahre oder so. Und in der ganzen Zeit habe ich viele Diskussionen geführt, also sowohl auf der Liste als auch mit anderen über diese Ideen. Und es ist eigentlich immer wieder auf eine Frage hingegangen, nämlich. Also alle Leute haben eigentlich als erstes und auch als letztes eigentlich immer gefragt, wo kommen denn meine Brötchen her? Oder auch Waschmaschinen, Autos, was auch immer. Also irgendwelche Sachen, die nicht direkt immateriell sind. Ich wollte auf diese, also ich habe dann mich hingesetzt und das alles, was es dazu, also zumindest meiner Meinung nach, alles, was es dazu gibt, irgendwie mal aufgeschrieben und meine unmaßgebliche Meinung dazu kundgetan und wollte das jetzt auch nochmal hier referieren. Und danach wollte der Thomas nochmal was genauer zum Begriff immaterielle Arbeit sagen, was das überhaupt ist und wieso uns das vielleicht weiterhelfen kann. Und ich wollte aber jetzt als Anfang erstmal, weil es soll ja ein Workshop sein und nicht nur eine einfache Vorleserunde oder so, einfach von euch sammeln, was euch so spontan einfällt zu dieser Frage, wo denn die Brötchen herkommen. Also und dazu einfach ein paar Notizen an der Tafel machen.
Geht das? Ja.
Gibt es irgendwelche Ideen dazu?
Besorgt
dachte ich mir, dass du welche hast.
Besorg dir ein Rezept, bau dir einen Ofen, bau Weizen an und back deine Brötchen.
Ja, kann man das zusammenfassen? Do it yourself. Do it. Ja. Sonst irgendwelche Ideen, Stefan?
Der Anteil, Der informationelle Anteil in den Produkten wird immer größer.
Was das sonst? Okay.
Okay, dann schlage ich vor, da das ja eh gerade nicht so sprudelt, steige ich einfach ein mit meinem, weil das ist nämlich auch gleich, also ich habe jetzt ein paar Argumente, die in dieser Diskussion aufkamen, erstmal ein bisschen aufgeführt und dann meine Kritik daran. Und das erste davon ist das, was ich das Replikator-Argument nenne. Und das bezieht sich genau auf solche Fäber. Fäber sind nämlich im Prinzip. Ja, Fäber heißt wohl so eine kleine Mini-Fabrik für den Schreibtisch, wo man halt dreidimensionale Objekte ausdrucken kann aus dem Computer. Jetzt ist natürlich, sowas gibt es natürlich schon. Das gibt es halt als für Rapid Prototyping, im Maschinenbau oder so wird es benutzt. Es ist aber natürlich noch nicht irgendwie dieser, also der Replikator, den wir aus Star Trek kennen, ist nicht in Sicht und ich glaube auch nicht, dass es in den nächsten 100 Jahren damit zu rechnen ist. Ganz unabhängig davon aber, ob damit zu rechnen ist oder nicht, finde ich das eh problematisch, weil das so eine techno-utopische Sicht ist, die den allermeisten Leuten, also gerade die dann von der Brötchenfrage sprechen und nicht von der Washing Machine Question, also die keinen technischen Zugang so direkt haben, weil sie halt andere Berufe haben oder was auch immer, dass denen das irgendwie nicht so richtig einleuchten will, erstens, weil sie halt, also weil für sie halt, ja, das ist wie wenn ich bei Software den Leuten sage, sie haben den Source Code und dann ist es noch lange nicht gesagt, dass sie auch sich in der Lage sehen, damit was anzufangen. Das wurde ja eben auch in einem Film von Christoph kurz angesprochen. Und außerdem hat das Ganze für mich immer so ein etwas wie im Sozialismus halt das sozialistische Jammertal mit dem zukünftigen kommunistischen Paradies schmackhaft gemacht werden sollte. Und jetzt halt mit dieser Technologie. Ja, deswegen, also finde ich generell ist es zwar ein Argument, es ist natürlich nicht falsch, dass es sowas gibt und dass insofern das vielleicht einfacher wird in Zukunft oder so, aber es ist, er beantwortet die Frage noch nicht. Ein weiteres vielgehörtes Argument ist das historische Argument, nenne ich das, nämlich, dass es ja früher auch schon Übergänge gab zu anderen Gesellschaftsformen, nämlich vom Feudalismus zum Kapitalismus ist das beliebt genommenste, am meisten genommene Beispiel, weil es auch noch nicht so lange her ist und man deswegen vielleicht ein bisschen mehr darüber weiß. Und dass nach ähnlichem Muster wie dieser Übergang funktioniert sei, würde auch der neue Übergang funktionieren. Und also dass sozusagen die industrielle Produktion nur noch ein Anhängsel der informationellen Produktion wird. Das ist ein bisschen das, dass der informationelle Anteil wächst. Ist nicht ganz dasselbe, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und ja, ich habe damit das Problem, naja, dass ich erstens gar nicht weiß, ob diese historischen Prozesse wirklich so stattgefunden haben, dass da, wie das behauptet wird, noch habe ich, kann ich in irgendeiner Weise nachvollziehen, dass sich die Geschichte dann auch wieder so abspielen muss. Und also, wieso muss Geschichte nach Gesetzen funktionieren? Und ich glaube da nicht dran. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die sozusagen mit der Ökonomsdiskussion ihre Probleme haben, dass die auch daran nicht glauben und dass es deswegen auch eine Form von Sackgasse ist, wobei auch natürlich da wieder, natürlich ist was Wahres dran. Ja, ich sage bei keinem dieser Argumente, dass sie irgendwie falsch seien oder so, sondern nur, dass sie, also mir geht es einfach darum, dass ich das Gefühl habe, wir sind in der Sackgasse seit 2 Jahren vielleicht grob und also dass nichts, keine neuen Ideen so richtig mehr dazukommen und ich versuche da irgendwie rauszukommen. Das nächste vielgenommene Argument ist das Knappheitsargument. Das heißt, es wird behauptet, dass Güter nur deswegen, also dass es nur deswegen ein Problem mit materieller Produktion gibt, weil da die Knappheit nicht überwunden ist, wie sie eben bei digitalen Produkten überwunden ist, weil es halt diese digitale Kopie gibt. Das Problem, was ich damit habe, ist, also es gibt dann eine fein säuberliche Unterscheidung, an der ich auch selbst mitgewirkt habe, also die ist nämlich zwischen Knappheit, Begrenztheit und Vorkommen, ich will da jetzt gar nicht direkt darauf eingehen, aber das eine ist halt gesellschaftlich erzeugt, das andere nicht und das dritte irgendwie dazwischen, aber ich finde diese Unterscheidung eigentlich relativ spitzfindig, weil ja, es ist natürlich so, dass unsere landwirtschaftliche Produktion irgendwie in die Tonne treten und dass sie eigentlich völlig über das hinausgeht, was wir eigentlich brauchen hier in Europa. Und aber trotzdem ist es irgendwie, es passt nicht zur Alltagssicht der Leute. Das ist völlig absurd, wenn du jemandem sagst, ja, es ist doch eh alles im Überfluss vorhanden und so. Also ich glaube, die wenigsten können damit überhaupt irgendwas anfangen. Außerdem ist es bei immateriellen Gütern, ist es das Interessante an denen ist auch, dass das direkt angebbar ist, was die verknappt, nämlich eben Patente, Copyright und solche Sachen. Und insofern wäre es durchaus vielleicht auch ein interessanter Ansatz, anzuzeigen, was denn die Mittel sind, die konkret jetzt materielle Güter verknappen. Vielleicht, Also es ist vielleicht einfach gar nicht mehr so im Bewusstsein, dass die auch massiv verknappt werden. Also bei der Agrarproduktion ist es irgendwie offensichtlich, dass sie halt verbrannt wird oder vernichtet auf andere Weise. Aber bei anderen Sachen ist es vielleicht nicht so offensichtlich. Ja, als nächstes gibt es noch ein Konzept, das vom Franz Narada, der ist glaube ich nicht da jetzt.
Doch.
Doch? Wo? Ah, hallo Franz. Ich versuche das trotzdem jetzt mal selber zu sagen und nicht dich sagen zu lassen. Also er hat ein Konzept entworfen, das auch in einer gewissen Form eine Antwort auf die Brötchenfrage ist, nämlich das Konzept globaler Subsistenz. Das heißt, er spricht davon, es müsste globale Dörfer geben, die lokal produzieren, auch in geschlossenen Kreisläufen, soweit möglich, aber mit global genutztem Wissen. Ich persönlich finde das eine gute Idee, wäre sofort dafür. Das Problem ist nur für mich, wenn es nur darum ginge, zu zeigen, dass was eine vernünftige Organisationsform der Gesellschaft ist, wäre der Kapitalismus schon lange Geschichte. Und es geht also, für mich ist immer das Spannende an freier Software, ich habe es auch gestern in dem Vortrag vom Till kurz mal gesagt, der ist aber glaube ich auch nicht hier, oder? Nee, oder? Also das ist, das Spannende an freier Software für mich ist, dass da die, sozusagen die Eigendynamik des Systems in irgendeiner Weise darauf hinwirkt, dass halt eben große Konzerne oder Staaten oder so da Geld investieren und trotzdem zumindest ein gewisser Grad an Freiheit erhalten bleibt und auch strukturell erhalten bleiben muss, könnte man argumentieren. Und genau dieses fehlt mir bei dem Konzept globaler Subsistenz. Ich bin sicher, der Franz hat da eine andere Meinung, aber also mir fehlt sozusagen die, also es ist eine gute Vorstellung, aber es fehlt die materielle Macht oder dahinter so ein bisschen. Gut. Ja, alle haben sie also so, alle diese Fragen oder versuchten Antworten haben ihre Stärken und Schwächen. Ich glaube, das, was eigentlich allen gemeinsam ist, ist ein bisschen ein einfaches oder man könnte sagen naives Verständnis vom Verhältnis von materieller und immaterieller Produktion. Materiell ist vielleicht, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Natur dieser Sackgasse, in der wir sind. Das heißt, wir gehen eigentlich immer in diesen ganzen Diskussionen, sind wir immer von einem ganz einfachen Verständnis ausgegangen, materiell ist das, was ich anfassen kann. Und ich glaube, das passt nicht mehr. Es geht vielmehr darum, das, was wir eigentlich, wonach wir suchen, ist eigentlich gar nicht so sehr eine Übertragung vom Immateriellen ins Materielle, sondern ein neues Verhältnis von materiell und immateriell. Und eben eins, was zu unserer Zeit auch passt, also was mit den Gegebenheiten, die wir haben, operiert. Ja, ich wollte noch kurz vielleicht zwei Punkte noch ansprechen. Das eine ist auch die Sache mit der digitalen Kopie. Nein, erst die Beispiele. Ich habe mit Leuten gesprochen, die Ingenieure sind in der Automobilindustrie und das ist in keinster Weise eine irgendwie empirische Untersuchung oder so, ist also nur einfach ein interessantes Gesprächsprotokoll, was ich sozusagen mal zum Bedenken geben wollte. Habe sie gefragt, was ihrer Meinung nach der Anteil immaterieller Produktion ist an so einem Auto. Davon habe ich zwei Antworten gekriegt von den zwei Leuten. Der eine meinte 60% und die andere meinte 100%. Bei 100%, also der interessant ist vielleicht auch, dass derjenige, der 60% gesagt hat, arbeitet in der Firma, die das Monopol auf Zigarettenanzünder hat, also eher ein Low-Tech-Teil in so einem Auto. Und diejenige, die gesagt hat, 100% arbeitet in der Firma, die einer der beiden Firmen ist, die sich das Monopol teilen im Bereich intelligente Bremssysteme, also ABS und alles, was es da inzwischen noch an Nachfolgern gibt. Da gibt es überhaupt nur weltweit zwei Firmen, die gesamte Automobilproduktion abdecken. Ja, und die, also aus einem viel Hightech-Ansatz, meinte direkt eigentlich relativ spontan auch 100%. Das wirkt irgendwie bizarr, weil man ja, ich meine, so ein Auto ist natürlich zum Anfassen. Aber ich glaube, dahinter steckt das Problem, dass, was ist diese Frage überhaupt, nach wie viel Prozent Anteil? Weil wenn ich das genügend fein strukturiere, wenn ich immer frage, ja, und wo kommt das her? Wo kommt das Papier her, auf dem die Ingenieure ihre Kalkulationen ausdrucken? Oder wo kommt der Stahl her, aus dem das Auto gemacht wird und so weiter? Also der Punkt ist, dann bin ich natürlich irgendwann bei der gesamten gesellschaftlichen Produktion. Und deswegen ist immer so eine Grenzziehung da enthalten in dieser Frage. Also die wurde ja oft auch hier jetzt schon bei anderen Vorträgen, wurde oft von Anteilen materieller und immaterieller Produktion gesprochen. Und das ist eigentlich gar nicht, also das kann man gar nicht sagen, weil es immer eine Grenzziehung enthält, die völlig willkürlich ist. Noch interessant ist vielleicht, ich habe dann auch die Frau mit den Bremsen gefragt, was sie denkt, wieso diese Firma keine freie Software einsetzt. Weil im Prinzip ist das ein reines Softwareprodukt, diese Bremssysteme. Das ist, oder fast reines Softwareprodukt, das ist wohl inzwischen, sie meint, das ist so weit, dass man im Prinzip in BMW das Fahrverhalten von einem VW hochladen kann. Und ob das allerdings umgekehrt auch geht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen da schon gewisse Parameter irgendwie erfüllt sein. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass sie in so einer Phase, wo sie diese Systeme entwickeln, so einen Testfahrten machen und dabei dann sagen, ja, es fährt sich jetzt aber noch nicht so richtig BMW-mäßig und drehen wir noch an den Parametern und so. Jetzt bin ich abgekommen. Was wollte ich eigentlich sagen? Kann jemand helfen? naja, vielleicht komme ich ja nachher wieder drauf. Genau, danke. Einer hat aufgepasst. Ja, ich hatte mal einen Prof, der hat immer absichtlich Fehler in seine Vorlesungen eingebaut und behauptet, das sei nur, damit er die Aufmerksamkeit testet. Naja, das ist natürlich ein billiger Trick. Also, ja, warum setzen die keine freie Software ein? Und ich glaube, und sie meinte, naja, es lohnt sich für sie überhaupt nicht, weil sie so jedes Bit einzeln umdrehen müssen, um dann effiziente Datentransfer im Auto irgendwie hinzukriegen, dass das alles so speziell wird, dass sie gar nicht davon profitieren würden, wenn sie es offenlegen. Weil niemand anders sozusagen dasselbe Problem hat wie sie. Außer natürlich vielleicht die eine andere konkurrierende Firma. Ja. das heißt... Und gleichzeitig, also was, glaube ich, viel entscheidender ist, jetzt zurück zur digitalen Kopie, also wir haben einen Bereich, wo es eigentlich nur um digitale Kopien geht, wo aber trotzdem überhaupt nicht absehbar ist, wie das freigesetzt werden könnte. Und deswegen glaube ich, dass die viel entscheidender als diese Frage der digitalen Kopie, die irgendwie in der Ökonux-Tradition immer so ein bisschen als Freiheitselixier schon fast beschworen wurde, ist es eigentlich, wie sind solche Märkte strukturiert? Also gibt es, warum kann in solchen oligopolistischen, also wo nur wenige Konkurrenten da sind, ist es nicht viel wichtiger, wie ist dieser Markt strukturiert? Also zum Beispiel im Fall Microsoft und IBM, wo halt IBM keine Möglichkeit hatte zu konkurrieren mit proprietärer Software und deswegen quasi genötigt war, freie Software einzusetzen. Und in dem genau diese Struktur des Marktes gibt es halt in diesem Autobeispiel nicht. Da wäre dann interessant die Frage, wie stellen sich solche Strukturen her? Und zum anderen eben die Frage, wie speziell ist eigentlich was? Also das hatten wir vorhin, Christoph, du hast es auch gesagt, dass bei euch sozusagen die spezielle Software behaltet ihr closed, weil ihr halt weil es keinen Vorteil bringen würde. Und die freie, die sozusagen die Software, die allgemein eingesetzt wird mit vielen potenziellen Kunden, die wird tendenziell freigesetzt. Also dass solche Fragen eigentlich viel entscheidender sind, als ob ein Gut jetzt digital kopierbar ist oder nicht. Also nochmal zum Schluss, ich glaube, was entscheidend ist, ist ein neues Verständnis von dem Verhältnis von materieller mit immaterieller Produktion. Also dass wir darauf unser Augenmerk richten sollten. Und ein vielversprechender Ansatz für mich ist eben auch diese Begriffsbildung oder Theorie rund um immaterielle Arbeit. Und da würde dann der Thomas mehr zu sagen. Mhm. Ja. Vielleicht noch direkte Nachfragen oder so, aber ich glaube, wenn niemand eine hat, machen wir direkt weiter. Oder?
Nur eine ganz kurze Anmerkung.
Ja.
Sorry,
Also die Autohersteller haben inzwischen wirklich massive Probleme mit der Elektronik im Fahrzeug, weil inzwischen halt wirklich sehr, sehr viel Software drin ist. Auch beim Daimler ist es angekommen, die E-Klasse, man kennt die Probleme, die es da gibt vielleicht. Und aus dem Grund gibt es inzwischen da auch eine Bewegung, dass man zumindest die Schnittstellen von den verschiedenen Systemen und die Protokolle, mit denen die verschiedenen Prozessoren miteinander kommunizieren, dass man die freigibt. Dass also da auch tatsächlich freie Standards entstehen, damit die Komponenten vom Zulieferer A mit dem vom Zulieferer B überhaupt noch sprechen können. Weil der Witz ist, selbst Daimler kann kein Auto bauen, weil sie können ein Auto zusammenbauen aus Teilen, die sie von Zulieferern bekommen. Und die sind aber darauf angewiesen, dass die Teile zueinander passen. Das heißt, die Autohersteller gehen inzwischen und machen Druck auf die Zulieferer, dass die ihre Sachen freigeben müssen. Zumindest die Kommunikationsprotokolle zwischen den verschiedenen Komponenten.
Das würde jetzt, also ich würde jetzt daraus schließen, dass sozusagen neben den beiden Faktoren, die ich genannt habe, nämlich die Marktstruktur und die Ich habe es doch eben gesagt, ihr wisst es doch alle wissen. Was war das Zweite? Die Spezialität des Gutes oder der Software wäre dann vielleicht die Komplexität noch ein dritter Faktor.
Wobei ich noch hinzufügen möchte als Bemerkung, es gibt in der Informatik selber auch den Tendenz, Komponententechnologien, also auch jetzt als technologischen Ansatz viel stärker zu machen, wo eben solche Schnittstellenfragen eine Rolle spielen. Das heißt also einen generellen Ansatz in der Informatik weg, also von diesen monolithischen Systemen zu speziell auch Komponententechnologie, die auch solche Schnittstellenfragen stellen, die im Übrigen in anderen Ingenieurwissenschaften State of the Art sind. Also das ist auch wieder was typisch ist.
Ja, mir scheint, dass da so verschiedene Aspekte hineinkommen und einen, den man hier auch beachten muss, ist, dass es sozusagen komplexe Entwicklungen gibt, die an sich zum Beispiel besser auch in einer freien, offenen Umgebung gemacht werden. Ich möchte jetzt zum Beispiel das deutsche Mautsystem nennen. Da kenne ich zufällig sozusagen die Probleme relativ gut. Und es ist so, dass der Witz an der Geschichte, dass das zum Beispiel eigentlich gebaut worden ist wie ein Auto, ja. Dann nehme ich, man hat hunderte Zulieferer und presst sie aus, bis sie nicht mehr gehen und dann versucht man das Ganze zusammenzubauen. Aber Software ist ja eigentlich komplexer und das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum sozusagen dieser Open Source und dieser kommunikative Ansatz hier erfolgreicher ist als andere Ansätze, dass die Sachen so komplex werden und die sich nicht in der Art und Weise wie eben ein Auto, in Wirklichkeit ist sozusagen das Mautsystem viel komplizierter als ein Auto, man kann es daher nicht so zusammenbauen aus einzelnen Teilen und das haben die nicht geschafft. Also das ist sozusagen das Problem, das die dort haben und das Interessante zum Beispiel in der, das ist genau dasselbe, ist natürlich in diesen ganzen Autokommunikationsmitteln, das wird inzwischen so komplex und man kann es nicht so aus kleinen einzelnen Teilen zusammenbauen und dort zwingt teilweise diese Form der Technologie entwickelt sozusagen so eine offene Kommunikation, wo hunderte Leute darauf schauen, Verbesserungen machen und so weiter machen. Also das ist sozusagen auch ein Treiber, Komplexität heute für einen ganz wesentlichen Treiber, vor allem wenn es Erfolg hat. Linux ist selber, also das ganze Operating System ist sicher wesentlich komplizierter die meisten anderen Sachen, die so produziert werden.
Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt groß diskutieren, machen wir erst den zweiten Teil, oder? Also gibt's jetzt, mir ging es eigentlich nur darum, irgendwie direkte Nachfragen oder so. Kurz. Also, stimmt, genau. Ja, obwohl es war gerade erst Essen, vielleicht erst gegen Ende. Also weil wir haben natürlich auch Brötchen da für die Brötchenfrage. Also wir haben sie zumindest lokal beantwortet, aber
einfach frei.
Ja, stimmt, sie sind nur einfach frei. Okay, bitte.
Ja, ich werde ganz kurz versuchen, diese Frage mal von der anderen Seite anzugehen, und zwar eben gerade weg von der von der technologischen Seite oder von der Software-Seite. Weil ich denke, dass wenn man über immaterielle Arbeit spricht, das ist inzwischen ein sehr prominenter Begriff geworden, immaterielle Arbeit oder überhaupt. Ein noch prominenterer Begriff ist Informationsgesellschaft. Und mit solchen Begriffen handelt man sich in gewisser Weise so ein Alltagsverständnis, also man hat so ein Alltagsverständnis davon und sitzt aber so gewissen Evidenzen auf, die an Alltagsverständnissen kleben, wie die Fliege an der Butter. Also das heißt, um beim Brötchen zu bleiben, das heißt, dass die, dass diese Evidenzen im Grunde genommen so ein Einverständnis mit den Verhältnissen, in denen man lebt, herstellen, was sozusagen immer zwei Seiten hat, dieses Einverständnis. Also man kann sozusagen positiv oder negativ einverstanden sein, aber man ändert an den Verhältnissen dadurch nichts. Also negativ einverstanden, man sagt halt, nein, das ist doch nicht Informationsgesellschaft, nein, wir leben doch noch in einer Industriegesellschaft und schau doch bloß auf die Fabriken und so. Positiv einverstanden bedeutet, ja, wir leben in einer Informationsgesellschaft und der ganze Reichtum kommt aus den Ideen und so weiter. Also, aber letztlich gibt's, wenn man also mit dem Alltagsverständnis anfängt, gibt es eigentlich zwei Fragen, die man stellen kann. Die erste Frage ist, ob man an den Sätzen, die die Verhältnisse beschreiben, also dieser Satz, wir leben in einer Informationsgesellschaft und die meiste Arbeit ist immateriell, ob man diesen Sätzen etwas ändern kann, soll oder muss. Und die andere Frage ist, und das finde ich eigentlich die spannendere, ist die Frage, wie die Verhältnisse tatsächlich zu ändern sind. Die zwei Fragen hängen so auch so ein bisschen zusammen. Und ich will aber zunächst mal mit dieser eher erkenntniskritischen Frage anfangen, nämlich von was reden wir, wenn wir das, oder von was rede ich? Ich benutze mal das, das Ich. Von was rede ich, wenn ich das Wörtchen immateriell benutze? Werde diese Frage dahin treiben wollen, dass ich die nicht einfach so stelle, also eine Begriffsdefinition, sondern wie kann mir dieses Wörtchen auch helfen, um die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu kritisieren. Also das ist meine Motivation, darüber nachzudenken. Ich bin eben kein Programmierer oder irgendwie in dieser Form von immaterieller, also technologischer Anwendung tätig, sondern ich bin halt Geisteswissenschaftler, da fragt man immer so ein bisschen anders. Ja, dieses Wort immateriell, das tauchte eigentlich schon in den Debatten der späten 70er und vor allem am Anfang der 80er Jahre auf. Und es gibt eine relativ berühmte oder, naja, jedenfalls für unter Philosophen und Kunstgeschichtlern berühmte Ausstellung, wo Jean-François Lyotard mitgewirkt hat und die hieß eben Immaterialien. Der Lyotard beschreibt diese Immaterialien so, dass es hier vor allem um Kenntnisse und Technologien geht, in denen Sprache eine zentrale Rolle spielt. Also es geht darum, dass die Sprache, er formuliert es so, die Sprache an der Schwelle zum 21. Jahrhundert ist in eine zentrale Rolle getreten. Er beruft sich damals 1983 auf Marx und sagt, ich zitiere das nochmal kurz, Marx ahnte bereits in den Grundrissen, dass die wissenschaftliche Erkenntnis selbst zur Produktivkraft werden würde. Von einer Menschheit, die Materialien und Materielles zu kontrollieren verstand, gilt es überzugehen zu einer Menschheit, die es verstehen müsste, Sprachen und Zeichen zu kontrollieren. So, nochmal. Nee, okay. Also zentral scheint mir hier ein Missverständnis vorzulegen. Lyotard trennt nämlich tatsächlich Materialien und Materielles von Sprache und Zeichen. Und das ist ein Verständnis von Materiellem, wie eigentlich es seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr gegeben ist. Das heißt, es ist sozusagen der Tisch, auf den der Kopf des Philosophen knallt, wenn er einschläft. Das ist materiell. Und während er die Ideen, die er im Kopf hat, für immateriell hält, das halte ich, ja, flapsig gesagt, für einen ausgesprochenen Quatsch. Also Sprache ist ein zentrales Merkmal von Sprache ist, dass sie materiell ist, sonst könnten wir gesellschaftlich nämlich nicht kommunizieren. Es gibt eine Materialität des Zeichens, die daran hängt, dass dieses Zeichen nicht eindeutig ist. Und die Materialität des Zeichens ist genau dieses Verhältnis. Also die Materialität ist eben nicht dieses, nicht ein Begriff von Materialität, die irgendwie so fest wäre, sondern Materialität bedeutet, dass hier ein gesellschaftliches Verhältnis vorliegt. Das Zeichen, die Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat wird verhandelt und gesellschaftlich ausgehandelt. Das heißt, es ist niemals eine eindeutige Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat gegeben. Gut, ich will jetzt, also wir können das gerne weiter diskutieren, so auf der philosophischen Ebene, aber womit ich darauf raus will, ist, dass wenn ich dieses Wort immaterielle Arbeit verwende und ich habe das nicht erfunden, das so zu verwenden, sondern das ist eine theoretische Tradition, der ich mich halt verbunden fühle und die sich also mit Namen wie Maurizio Lazzarato oder Toni Negri verbindet. Wenn da das die Rede von immaterieller Arbeit ist, dann geht es eben darum, in dieser Gegenüberstellung etwas klar zu machen, also in der Gegenüberstellung zwischen materieller und immaterieller Arbeit etwas klar zu machen, nämlich dass sich in der Art zu produzieren oder in der Produktionsweise etwas verändert hat im Übergang von dem, was man gewohnt ist, also in den Sozialwissenschaften gewohnt ist, Fordismus zu nennen, zu dem, was man jetzt Postfordismus nennt. Also das heißt, in dem Übergang der letzten 30, 35 Jahre ungefähr. Wichtig ist mir es jetzt darauf hinzuweisen, dass Arbeit immer materiell ist. Also das heißt, Arbeit oder zielgerichtete Tätigkeit bringt etwas hervor, mit dem man gesellschaftlich etwas anfangen kann. Und das ist eben materiell. Aber von immaterieller Arbeit zu sprechen, macht trotzdem Sinn, um zu kennzeichnen, um deutlich zu machen, dass es nicht mehr um Arbeit auf der Basis eines rein physischen Verhältnisses geht. Und es geht nicht mehr um Arbeit, deren Organisation heteronom ist, also deren Organisation fremdbestimmt ist, deren Organisation, ja, wenn ich es wieder mal etwas platt sage, vom Kapital kommandiert ist. Also die Arbeitsteilung, wie wir sie in der industriellen Gesellschaft haben, diese Arbeitsteilung wird tendenziell aufgebrochen. Das heißt, die Organisation der Arbeit, welche Arbeitsschritte wo, von wem, mit welchen Bewegungen zu vollführen sind, diese Art der Arbeitsorganisation wird aufgebrochen. Und wenn man deswegen dieses Wörtchen immaterielle Arbeit in einem kritischen Sinn verwenden will, dann denke ich, geht es vor allem darum, sich anzuschauen, wie die Verhältnisse von sogenannter Kopf- und Handarbeit sich verändert haben. Also das, was man auch gleichsetzen könnte oder was immer gleichgesetzt wird in der Soziologie mit manueller und intellektueller Tätigkeit. Aber auch wie in allen möglichen Arbeitsprozessen Sprache, Kommunikation und Wissen in eine zentrale Rolle getreten sind und eben nicht nur diese drei, also nicht nur Sprache, Wissen, Kommunikation, sondern vor allem auch Affekte. Das heißt, die meisten Tätigkeiten sind heute dadurch gekennzeichnet, dass eine bestimmte kommunikative Kompetenz, sprachliche Kompetenzen gefragt sind, dass mit Kommunikation und mit Wissen umgegangen werden muss und dass aber auch sozusagen die Affekte eingesetzt werden müssen. Das hat zwei Seiten, dieser Einsatz der Affekte. Also das hat einerseits auf der Seite derer, die arbeiten, diesen Impetus, dass man sich ständig selbst anruft und selbst zum Subjekt dessen wird, was man tut. Also das heißt, seine ganze Persönlichkeit investiert in diese Arbeit, die man macht. Und auf der anderen Seite hat es aber auch den Aspekt, dass man praktisch die affektive Beziehung zu anderen in diese Arbeit investiert. Also affektive Arbeit, die traditionellerweise, ja traditionell, also Tradition heißt jetzt eben ein sehr gegenderter, sehr auf Geschlechtsrollen fixierter Blick der Soziologie ist, gleichgesetzt wurde mit Frauenarbeit, also Arbeit von Frauen. Zum Beispiel das ganze, der ganze Bereich von Pflege, von Reproduktionsarbeiten, von Kindererziehung und so weiter und so fort. Also Affekte, die in solchen Tätigkeiten eigentlich zunächst mal verortet werden, treten jetzt in ganz anderen Bereichen auf. Und wir haben gestern schon mal kurz irgendwo darüber diskutiert, über die Nike-T-Shirts. Und für mich macht es eben keinen Sinn zu unterscheiden, dass das T-Shirt irgendwie eigentlich bloß 5 Cent kosten würde, wenn da nicht das Logo von Nike drauf wäre, sondern was interessant ist, wie wird praktisch dieser Style produziert. Also wer sind die Produzenten dieses Styles? Und das sind tatsächlich die Street Kids und die werden nicht von Nike bezahlt. Jetzt könnte man sagen, eigentlich müssen die dafür bezahlt werden, aber das ist irgendwie eine andere Diskussion. Ich denke, das war auch so das, was ich zum ersten Teil sagen wollte. Also für mich, um es nochmal zusammenzufassen. Für mich macht es weniger Sinn oder ich finde es weniger sinnvoll zu fragen, was ist der materielle, was ist der immaterielle Anteil, als zu fragen, wie setzt sich, wie kommen praktisch diese neuen Typen von Tätigkeiten, also der Umgang mit Wissen, mit der Einsatz von Kommunikation, die Sprache und die Affekte, wie tauchen die auf im Produktionsprozess? Das ist das, wie ich diesen Begriff immaterielle Arbeit quasi einsetzen würde. Das verschiebt sozusagen das Problem so ein bisschen auf das, was ich dann gerne als zweiten Teil ausführen würde, zu kommen. Nämlich es geht zentral darum, dass eine Arbeitsteilung beziehungsweise eigentlich viel, viel mehr, nämlich keine Teilung der Arbeit, sondern eine Kooperation stattfindet, die eben jetzt nicht fremdbestimmt ist, die in weiten Teilen selbstbestimmt ist und die trotzdem, und das ist sozusagen der Widerspruch, in dem man sich bewegt, wenn man sich die Produktionsverhältnisse anschaut, der Widerspruch ist, dass einerseits diese Kooperation in großen Teilen selbstbestimmt ist, aber gleichzeitig einem Kommando untersteht. Das heißt, dass das Produkt angeeignet wird und dass auch natürlich die Arbeit von bestimmten Schließungen betroffen ist. Also die Kommunikation kann eben nicht endlos dauern, sondern die Kommunikation muss dann zielgerichtet werden. Und über diese Schließungen sind wiederum nicht selbstbestimmt, sondern das ist wieder die Heteronomie, die da reinkommt. Also die Fremdbestimmung. Ich weiß nicht, wir könnten jetzt über den ersten Teil, also über das, was ich gesagt habe, diskutieren, weil das passt eigentlich ziemlich gut zu Bennys Frage nach den Anteilen. Ja? Also Benny formuliert es so ein bisschen das Verhältnis von und zu und ich formuliere das eher, wie setze ich da gesellschaftlich was Neues zusammen? Das wäre der erste Teil und das könnten wir jetzt diskutieren, würde ich vorschlagen.
Also fangen wir jetzt an mit, oder?
Ja, ich wollte nur eine kleine Anmerkung noch machen. Wir haben uns gedacht, wir machen, damit das nicht wieder zumindest... damit es zumindest möglich ist, dass es nicht wieder von ein paar wenigen dominiert wird, die Diskussion. Einfach, wer noch nichts gesagt hat, kommt sofort dran. Also, wenn ihr, ganz simple Regel.
Also, fangen wir jetzt die Diskussion an. Ich möchte vielleicht noch ein anderes Zitat von Marx voranstellen, auch aus den Grundrissen, der da schreibt, dass in einem wissenschaftlich geprägten Arbeitsumfeld die Arbeit nicht mehr so sehr abhängt von der Zeit, in der gearbeitet wird, sondern von der Macht der Agenzien, die der Einzelne in der Lage ist, einzusetzen. Und auch, das ist der zweite Teil und wichtige, und auch die Produktion der Macht dieser Agenzien nicht so sehr von der Zeit abhängt, die man braucht, um sie zu produzieren, sondern von der allgemeinen, von dem allgemeinen Stand und dem Einsetzen der allgemein vorhandenen Produktivkräfte, also dieser Ansatz Macht der Agenzien, das ist ein Punkt, den ich glaube, den sollte man hier in der Diskussion auch in irgendeiner Weise mit reflektieren. Gut, wer möchte? Franz hatte sich schon gemeldet.
Ich stelle jetzt einfach mal eine Verständnisfrage. Um das ein bisschen zusammenzufassen, vielleicht eine andere Terminologie zu bringen. Also es geht um immaterielle Anteile der Arbeit, dass es also so sozusagen diese zwei Elemente des Produktionsprozesses gibt und auch zwei Formen menschlicher Arbeit ist auch bei euch sozusagen oder bei Thomas Ausgangspunkt. Es geht bloß um einen anderen Blickwinkel und den finde ich sehr wertvoll, aber ich versuche das mal nochmal nachzufragen, ob das gemeint ist. Du sagst, diese zwei Anteile der produktiven Konsumtion von Arbeitskraft, nennen wir das mal so, unterscheiden sich prinzipiell in einen Teil, der sozusagen diese taylorisierbare Komponente ist, der Verausgabung der Naturkraft Mensch oder auch der Verausgabung der Naturkraft Aufmerksamkeit. Ja, die hatten wir ja auch bei der Maschinenbedienung. Das waren ja dann auch Tätigkeiten, die nicht unmittelbar mehr Verausgabung von Hand und Muskel sind, aber bei Marx kommt dann auch das Wort Nerv vor. Ne? Und also das heißt, dieses ständige Hinschauen, ob irgendwo ein Lämpchen blinkt und dann sofort intervenieren, das ist offensichtlich hier nicht gemeint, wenn ich dich richtig verstehe. Sondern was gemeint ist, und da finde ich deinen Ansatz sehr spannend und hochsubversiv. Was gemeint ist, dass sich eine neue Form von Arbeit unter dem Kommando, unter der formellen Subsumption des Kapitals herauszubilden beginnt, die so etwas ist, und jetzt kommt meine Übersetzungsleistung, das gesagt hat, eine affektive Komponente, und ich würde sagen, sie hat eine teleologische Komponente, sie hat eine zwecksetzende Komponente, sie hat eine konstruktive Komponente und diese Form sozusagen, um es jetzt noch drastischer und klarer auszudrücken, der Reautonomisierung der Arbeit, die unter das Kapitalverhältnis subsumiert ist, diese Form der Reautonomisierung, Entschuldigung, das ist ein etwas komplexes Wort für den Nachmittag, äußert sich dann auch in so Dingen, wie der Benny zitiert hat, dass das Kapital eigentlich gar nicht mehr die Arbeit real unter sich subsumiert hat, sondern nur 100 Zulieferer beschäftigt, die eigentlich für sich genommen autonome Arbeitsprozesse abwickeln, die sozusagen neben die herkömmliche Organisation des Produktionsprozesses durchs Kapital treten. Sagen wir mal so, die Arbeit, die wird eine selbstständige Gestalt auf dem kapitalistischen Markt, die tritt als Zulieferer auf und nicht mehr als real subsumiert unter das Kapital. Und sie tritt auf als kreative Leistung der Kombination. Und da ist sie noch direkt subsumiert unter das Kapital. Das war ein Versuch, mal eine Interpretation zu machen, weil aus der gibt es dann eine interessante Folgerung.
Mhm. Wollen wir erstmal sammeln, noch weitere Bemerkungen? Oder?
Ja, würde ich jetzt gleich gerne beantwortet haben, vielleicht.
Oder wie seht ihr das? Oder erstmal, oder?
Ja, wir können das ja als Verständnisfrage interpretieren. Also.
Oder als Interpretationsfrage verstehen?
Ja
okay. Also es war eine Interpretation, würde ich sagen. Ich würde gern was dazu sagen, ja. Moment, ich fange hinten an. Also hinten heißt da, wo du endetest. Die reelle Subsumption, wenn wir jetzt hier schon davon reden, hat nicht aufgehört, sondern sie ist weitergegangen. Das ist die These, die ich vertrete. Also das heißt, die reelle Subsumption ist eben genau diese Marktbeziehungen zwischen den Leuten oder zwischen den Zulieferern, wenn man das unbedingt so nennen will, herzustellen, und die reelle Subsumption unterwirft sie dann eben nicht mehr nur...
Der Arbeit oder das Kapital?
Der Arbeit oder das Kapital, ja. Die reelle Subsumption bedeutet hier, dass nicht mehr eine distinkte Arbeitskraft unterworfen wird, sondern im Grunde genommen ein Lebenszusammenhang. Also das ist irgendwie der Clou bei der Geschichte für den Kapitalismus. Das heißt, die Arbeits, Und deswegen habe ich also dass irgendwie die Trennung von Hand- und Kopfarbeit in gewisser Weise obsolet ist. Also in gewisser Weise heißt, dass ich das in der Form, in der man das in der Industrie denken konnte, zwischen planender Kopfarbeit und ausführender Tätigkeit, Handarbeit. Diese Trennung funktioniert irgendwie nicht mehr so. Also ich kann natürlich jetzt praktisch jede einzelne Arbeitsverrichtung zerlegen bis ins kleinste Detail und kann sagen, ah ja, und da wird das Gehirn wieder eingeschaltet, aber so funktioniert es halt nicht. Und im Gegenteil, was ich vorhin versucht habe, also an dem Punkt, wo ich über affektive Arbeit geredet habe, zu sagen, dass die Leute als Subjekte sozusagen investieren in diese Arbeit, als Subjekte in diese Arbeit gehen, das ist gar kein emphatischer und autonomer Subjektbegriff, so dass das Subjekt jetzt sich sozusagen selbst verwirklicht oder wie auch immer man das nennen mag, sondern das ist einfach so die Anforderung, die gestellt wird, also dieses just do it, ja. Ich muss es aber auch tun. Also es ist jetzt sozusagen, ich sag das und es ist auch nicht mein falsches Bewusstsein, das mir jetzt vorspiegelt, ich wäre ganz toll, sondern natürlich, das macht Spaß, das ist Plackerei und es ist gleichzeitig zielgerichtet. Also das heißt, ich muss mich selbst involvieren. Und wenn ich jetzt von reeller Subsumption der Arbeit unter das Kapital rede, dann bedeutet das eben meiner Ansicht nach heute genau das, dass es gibt nicht mehr die Grenze des, also um 5 pfeift die Sirene und damit kann ich nach Hause gehen und höre auf, subsumiert zu sein, sondern ich höre natürlich nicht auf zu denken, wenn ich abends beim Bier sitze, sondern ich versuche immer noch darüber nachzudenken, was mich den ganzen Tag beschäftigt hat. Und insofern das bezahlte Arbeit ist, ist mir das auch bewusst, dass es scheiße ist, aber ein großer Teil meiner Arbeit zumindest ist eben Sachen, die ich freiwillig mache und die aber trotzdem relativ produktiv sind, also wo ich mit anderen auch was produziere. Also das heißt, hier gibt es einfach so diese Ambivalenz und deswegen, ich glaube nicht, dass es sozusagen den autonomen Bereich gibt, den es dann irgendwie, den man dann ausbauen könnte. Also das ist quasi so ein bisschen das, was ich bei dir im Hinterkopf höre. Okay. Also das gibt es jedenfalls nicht, den autonomen Bereich, den ich irgendwie von einem heteronomen trennen könnte, sondern es gibt diese Autonomie nur als heteronome Autonomie. Es führt kein Weg an diesem Widerspruch vorbei, solange wir uns in dieser Gesellschaft bewegen.
Gut, gibt es eine weitere Frage?
Es ist mir Ergänzung und ein bisschen Kritik und ein materiell-immateriell Begriff. Weil du hast gesagt, Sprache ist was Materielles. Ja, es ist was Materielles, aber es ist Form und Substanz. Es hat eine materielle Verwirklichung, aber im Prinzip ist immateriell. Und die Immaterialisierung bedeutet eine Veränderung der Arbeit, als das Immaterielle sozusagen im Gebrauch, im Konsum nicht weniger wird, sondern mehr. Trotzdem habe ich jetzt keinen Widerspruch, weil natürlich alles Immaterielle muss eine materielle Basis haben. Also auch die Sprache oder einen phonetischen Ausdruck oder wird geschrieben oder in den Computer hineingespeichert, in die Hardware. Und dann hätte ich eine davon unabhängige Frage, wo ich dauernd herumkiefel oder kämpfe, die affektive Arbeit, die jetzt mehr wird und wichtiger wird. Und wenn ich mir das dann aber genauer anschaue, war das eigentlich Arbeit, die zum Höhepunkt des Fordismus genauso intensiv gemacht worden ist, halt nur stärker, also weniger reell subsumiert, sondern oder auch reell subsumiert, aber über die Familie oder über die Frauenarbeit oder sonst irgendwas. Also ich habe ein bisschen eine Schwierigkeit mit diesem, so dass es so Veränderungen oder Verschiebungen, wie es der Michael Hart schreibt, so mehr oder entscheidender die affektive Arbeit. Es ist so eine Nachfrage.
Wollt ihr antworten oder wollen wir es weitermachen noch?
Also ich wollte mal fragen, also diese Unterscheidung zwischen materieller und immaterieller Arbeit, das ist eine klassische Frage eine Kampffrage auch ein Stück weit, die sich durch die Geschichte des Kapitalismus zieht. Aber was jetzt, wenn man so mal davon ausgehen wollte, sich so an der Schwelle zu einer was auch immer anders gearteten Gesellschaft befindet, ob vielleicht nicht die Unterscheidung zwischen kreativer und nicht kreativer Arbeit interessanter wäre. Weil ich denke, es ist gerade die kreative Arbeit, die sich in gewisser Weise der Subsumption unter eine kapitalistische Logik ein bisschen entzieht, aufgrund ihrer, es ist nicht planbar, es ist, man kann nicht sagen, und heute von 5 bis 8 erfinden wir das oder haben wir diese zündende Idee oder so, es ist auch schlecht irgendwie, also das sind Probleme, die an der Logik des Kapitals ein bisschen vorbeigehen und die diese enorme Spannung, denke ich, aufwerfen. Und die ja dann eben jetzt auch bestrebt wird, natürlich in irgendeiner Art und Weise in den kapitalistischen Verwertungsprozess hineinzupressen. Ja? Unter anderem, indem man Dinge eben versucht, Wissen oder Informationen in Eigentumsform zu bringen.
Also das war ein bisschen die Intention meiner einführenden Geschichte mit der Produkt und Macht der Agenzien, ob das nicht vielleicht eine andere Dimension ist, in der manche Dinge viel anders zu sehen sind. So, Franz steht schon bereit. Ist noch jemand mit der ersten Runde?
Wieso das, was mit Teleologie gemeint war, bitte gesagt, dass teleologische Komponenten
waren. Mhm. So, noch jemand erstmal so?
Ja, ich nochmal, oder mach du erst.
Du.
Ja, ich wollte eine Frage zu der Brötchenfrage stellen, und zwar mit meinem Bauernverstand. Ich verstehe gar nicht, warum man sich da furchtbaren Kopf drüber machen muss. Und ich denke, das ist letztlich eine Variante von dem historischen Argument, was ich jetzt daherbringe. Aber ich denke doch, ich meine, der Kapitalismus hat sich da komischerweise auch überhaupt keinen Kopf gemacht. Ich meine, die haben angefangen, Industrieproduktion aufzubauen und es hat sie überhaupt nicht gejuckt, dass das ja, wo kommen die Brötchen her? Das war denen wurscht. Sie kamen dann irgendwo her. Und ich meine, der Kapitalismus ist ja erst jetzt sozusagen zu seiner Entfaltung gekommen, in dem Sinne, dass es die Bauern wirklich nicht mehr gibt. Das hat 200 Jahre gedauert. Brötchen gibt es immer noch. Wenn ich jetzt versuche, eine neue Produktionsweise zu entwickeln, wieso versuche ich mich nicht darauf zu konzentrieren, das zu machen, wo ich weiß, dass ich es kann? Und was spannend ist und wo ich sehe, dass es vorwärts geht, wieso muss ich eine komplette Gesellschaftsutopie basteln, die dann sozusagen auf dem Reißbrett eins ins andere funktioniert und sich nicht durchwurschteln und sagen, es wird schon klappen?
Also ich bin der Stefan. Ja, ich wollte jetzt bloß noch eine kurze Anmerkung zu Bennys Beitrag machen. Bei dem Beispiel mit der Automobilindustrie wird eigentlich ziemlich klar, dass heute durch die Digitalisierung oder durch den informationellen Anteil in der Produktion eine Produktvielfalt, die wir in den Geschäften sehen, eigentlich nur noch simuliert wird.
Also ich muss dem historischen Argument massiv widersprechen, weil sich natürlich der Kapitalismus immer schon massiv Gedanken gemacht hat um die Frage, wie das mit den Brötchen geht, weil er ohne das bestimmte Produktionsstränge gar nie hätte aufbauen können. Also das war zum Beispiel klar, dass in den USA um den Aufbau zentralisierter Produktion zu gewährleisten, man die Maschinisierung der Schlachthöfe brauchte. Also die ganze Schlachthofindustrie ist entstanden, um Versorgung von zentralisierten Arbeitern zu gewährleisten. Einschließlich all dem, dass man diese Konservendosen brauchte, weil nämlich die Loslösung aus subsistenzieller Produktion dann das Problem aufwirft, dass das Zeug konserviert werden muss. Und das geht runter bis ins ganze Kolonialsystem und die sehr artifiziellen Pläne, wie man eben, was man alles braucht, um einen Großteil der Grundversorgung in andere Gegenden abwälzen zu können, um dann eben praktisch fordistisches Wirtschaften aufzubauen. So, das heißt, der hat sich da schon was überlegt und es wäre auch nicht gegangen ohne. Deswegen ist natürlich die Frage, wie verhält sich die Entwicklung von Versorgung zu den Vorstellungen, die wir uns über zukünftiges Wirtschaften machen, natürlich virulent, so, weil sie wird nicht genauso stehen, aber es ist einfach die Frage, möglicherweise ja, wie weit die Reichweite unserer Ansätze ist oder wie sie erweitert werden muss, um das auch mit einzuschließen.
Ja, Ich wollte auch noch kurz was anmerken, weil das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Der Franz hat eben kurz angemerkt, dass er es so sieht, dass du keine, also dass du auch im Prinzip trennst zwischen immateriell und materiell. Und ich hatte dich eigentlich nicht so verstanden. Also deswegen würde ich es einfach gerne wissen, wie es gemeint war. Und also von mir aus gesehen gibt es diese Trennung nicht. Also
na, ich wiederhole mal, was Franz, also vielleicht da hat er Worte verwendet. Immaterielle Arbeit in diesem Sinne ist teleologisch, also zwecksetzende Arbeit, während in dem marxistischen Kontext zum Beispiel der produktiven Arbeit, das Zitat, was ich vorhin gebracht hatte in dem anderen Thread mit dem Baumeister und der Biene, ist immer also die zweckgerichtete Arbeit, da ist sozusagen der Zweck schon da, und hier wäre die Frage jetzt eben, es hat immaterielle Arbeit etwas mit Zwecksetzung zu tun, und dann ist natürlich für mich auch gleich die Frage, ob dann, wenn jetzt auf einmal Sachen reinkommen, die in dem Marktprozess gar nicht da sind, auf dem Markt wird ja im Grunde belohnt, ob der Unternehmer Zweck vernünftig oder wie auch immer gesellschaftlich adäquat gesetzt hat. Wenn das ist, dann kriegt er seinen Profit, ansonsten da wird er, geht er pleite. Also das sind eigentlich Fragen, die glaube ich, ein bisschen dahinter stehen.
Also aus soziologischer Sicht wollte ich noch sagen, die Betriebe greifen grundsätzliche Fragen von Zentralisation, soweit mein Verständnis ist, nicht auf. Der Max Weber hat das sehr schön beschrieben, wie also Stadtverwaltung zum Beispiel dann, auch Leni hat es beschrieben, ein paar lustigerweise in einer ähnlichen Methode, zu Beginn unseres Jahrhunderts zum Beispiel die Nahverkehrsplanung organisiert haben, da die Arbeiter zum Beispiel in Berlin dann zu den großen Fabriken transportiert werden müssten. Die haben auch sowas wie natürlich Planung von sagen wir mal, irgendwelchen zentralen Einrichtungen, Krankenhausversorgung und sowas. Auch das wurde dann von staatlichen, also in dem Fall städtischen Einrichtungen gemacht. Aber dass Betriebe wirklich lange über große Strategien nachdenken, das wäre für mich neu. Und wenn man es aus der empirischen Betriebswirtschaftsforschung sieht und mit Managern dann ganz konkret vor Ort auch mal diskutiert, dieses Bewusstsein also für sagen wir mal, für ein Problematisieren, das über den Betriebshorizont geht, das findet man also äußerst selten. Das ergibt sich meistens sehr pragmatisch, dass sie sagen, naja gut, wir müssen die zum Beispiel irgendwelche Truppenteile versorgen, dann brauchen wir eben eine zentrale Versorgung für Konserven und sowas, aber dass das überall wirklich Interesse der Betriebe ist, da würde ich sagen, wie der andere Teilnehmer vorher, das ist von den Betrieben meistens so ein Durchvorstellen.
Es war ja nicht von Betrieben, sondern von dem Kapitalismus die Rede. Also inwiefern der halt auch immer was wollen kann. Aber
also bei mir hat es auch ein Weilchen gedauert, bis ich dann verstanden habe, was mit teleologisch gemeint ist, weil ich in der marxistischen Terminologie nicht so bewandert bin. Aber das macht mir auch, das bringt mich wieder auf ein Grundproblem, das ich oft sehe, was ich auch was ich einerseits verstehe, was ich manchmal aber auch problematisch finde, ist, wenn man bestimmte Phänomene versucht, in eine Terminologie zu packen, auch aus dem Bedürfnis heraus, irgendwie dem, was hinter der Terminologie steht, irgendwie doch Recht geben zu wollen. Ja? Weil ich denke nämlich, dass die Unterscheidung kreativ, nicht kreativ doch eine andere ist, wie teleologisch, nicht theologisch, also teleologisch. kreativ umfasst nämlich zum Beispiel eben auch dieses Spielende. Ja? Also das heißt, dieses eben nicht auf einen bestimmten Zweck schon gesetzte, sondern dieser Zweck ergibt sich womöglich zufällig dann hinterher. Diese spielerische Komponente ist in sehr vielen Bereichen, die in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden, auch eben im Zusammenhang jetzt der Wertschöpfung, der zukünftigen Wertschöpfung und so weiter, was da damit zusammenhängt, weswegen sie jetzt so wertvoll erscheint in dieser anderen Terminologie. Also ich finde, das ist nicht dasselbe und da muss man aufpassen. Und ein anderer Punkt ist natürlich, es ist jetzt auch nicht die Debatte, aber es ist dann manchmal eben auch schwierig, das habe ich bei mir selber erlebt, mit dem, was man sagt, dann andere Leute zu erreichen, anschlussfähig zu sein. Ja, das ist etwas, was ich immer wieder feststelle.
Gut, das Letzte ist die Übersetzungsarbeit, über die wir in der Mittagspause geredet haben. Ne? Jetzt wären erstmal die Leute dran, die noch ein Konter auf 1 haben.
Ja, Stefan, du schlägst vor, kreativ, nicht kreative Arbeit, wobei ich mir dann aufgrund meiner Erfahrung im Bereich Maschinenbau überlege, ja, was ist denn verdammt nochmal beim Konstruktionsbüro kreativ? Die sitzen an den Rechnern, haben eine Aufgabe, Sondermaschinenbau, müssen sie da wirklich Knoten ins Gehirn binden, wie sie die Taktzeiten erreichen sollen und so weiter und so fort, aber richtig kreativ kann man das nicht nennen, was die da machen. Ich meine, die arbeiten, die haben auch gute Ideen, kommen aber, haben aufgrund dessen, weil sie immer mit dem Thema beschäftigt sind, ich mache es also sehr konkret, wie du merkst, haben die auch mal eine sehr gute Idee und haben vielleicht auch eine Erfindung auf der Zunge, die sie eh nicht verwirklichen können, weil sie keine Zeit haben und das Ingenieurbüro nicht die Kraft hat, die zu verwirklichen. Also im Prinzip Kreativität ist das nicht, trotzdem ist das was ganz anderes als die drei Schlosser, die dann aus den Unterlagen dann eine Sondermaschine machen. Die sitzen wirklich an Rechnern und holen dann, um mal mit Christoph Worten zu sprechen, 90% sind Standardteile. Es kommt dann darauf an, wie man die 90% vernünftig anordnet und den restlichen 10% oder so noch was noch dran bastelt. Aber das ist für mich hat nichts mit Kreativität zu tun. Und ich befürchte da. Nein, kreativ. Ich vermute bei ihm was anderes. Also ich habe das klingt für mich eher so eine Sprechweise aus der New Economy und oder die Reste davon. Und ich halte diese Begrifflichkeiten für noch schwieriger als die heute hier schon gebracht wurden. Also mit denen kann ich mir noch irgendwas vorstellen. Bloß bei kreativ und nicht kreativ, sind die Grenzen schwimmend. Und zwar bei jedem, selbst jemand in der Produktion macht kreative Arbeit, wenn er einen Verbesserungsvorschlag reinbringt. Und zwar ist das heute über den KVP, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, eine Geschichte, die jeder Arbeiter machen muss in mittelständischen bzw. in Großbetrieben. Insofern kannst du keine vernünftige Trennung machen zwischen den beiden, kreativ und nicht kreativ.
Also ich mache jetzt einfach mal so, wie es gesagt worden ist, das ist auch ein vernünftiges, sage ich mal, Prozedere, ja, das würde ich jetzt rumzureichen, zumal ja auch noch eine andere Frage steht, wenn jetzt über kreativ, was ist kreativ und so weiter gestritten wird, wir können ja den Begriff ja vielleicht präzisieren, aber es könnte ja dann sich herausstellen, also der präzisierte Begriff ist ja vielleicht in unserem Kontext gar nicht der interessante, das könnte ja dann auch noch sein, ne? Das will ich also nur mal mit einmischen.
Ja, ich möchte jetzt auf dieses Kreativ, also das ist ja sehr, in dieser regulationstheoretischen, wirtschaftstheoretischen Diskussion geht das einher, diese Betonung der Innovation, der Kreativität mit so einem Rückbezug auf Schumpeter, der den kreativen Unternehmertyp als Idealtyp entwickelt und also halt wirtschaftstheoretisch versucht hat zu propagieren. Und da gibt's jetzt in der gegenwärtigen Situation einen gewissen Rückgriff auf diese Theoriebildung. Jetzt, woher das kommt, meiner Meinung nach, ist, weil die derzeitigen Produktlinien, die entwickelt sind, irgendwo dieses Durchstarten, dass ja die Kapitalseite anstrebt und braucht, offenbar nicht gewährleisten kann. Und jetzt gibt es in der Theorie recht seltsam diesen Versuch, einen völlig zeitunadäquaten, so einen Art Daniel Düsentrieb, der auch Kapital hat, als Idealbild zu gesellschaftlich zu etablieren. Das zu dem.
Also ich würde an der Stelle erstmal wieder das vorgeben, damit ihr vielleicht ein kleines bisschen die Linie drauf stimmen könnt und dann machen wir weiter in der Diskussion, ja?
Okay, da gab es jetzt ein paar Fragen und viele Statements und ich will mal versuchen, ja, die Linie, also jetzt habe ich ja geschrieben, wenn ich mich rumdrehe, genau, affektiv, kreativ, teleologisch und innovativ. Das, genau.
Kannst du auch an die Tafel stellen, das Mikro nehmen.
Nee. Ja, komm. So. Wunderbar. Ich wollte schon immer mal an der Tafel stehen. Fehlt nur noch eine Zeigestab. Also, affektiv, kreativ, teleologisch, innovativ, all das gehört irgendwie zu immaterieller Arbeit. Wenn man über immaterielle Arbeit sozusagen nach der Seite der Tätigkeit, was umfasst diese Tätigkeit, das gehört irgendwie dazu. Ja, aber wenn ich stehe, dann fuchtel ich noch mehr mit den Ärmeln. Okay. Was jetzt das historische Argument angeht, beziehungsweise auch die Frage, Ich kann mir Namen nicht merken. Die Frage nach der Verschiebung. Also das, wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja der Vorwurf, also affektive Arbeit gibt es schon immer. Hört gerade nicht zu. Affektive Arbeit gibt es schon immer. Das ist natürlich klar. Also affektive Arbeit gibt es wirklich schon immer. Aber das Besondere daran ist, dass in den meisten Produktionsprozessen, und ich sage jetzt extra nicht Arbeitsprozessen, sondern Produktionsprozessen, das heißt der gesellschaftlich bestimmte Arbeitsprozess ist das, dass in den meisten Produktionsprozessen diese affektive Arbeit eingebunden wird, also investiert wird, investiert werden muss, sonst funktioniert jetzt gar nichts. Über Maschinenbau weiß ich nichts. Aber gleich, Beispiele kommen gleich. Das heißt, wenn ich über kreative Arbeit rede oder über die Teleologie der Arbeit, also wer setzt den Zweck, wer setzt das Ziel? Franz, nochmal.
Entschuldigung, wir hatten gerade einen Begriffsstreit über Teleologie. Achso,
das ist gut, ja, dann macht ihr das.
Also die teleologische Komponente der Arbeit heißt schlicht und einfach, ich bereite die sinnhaften Strukturen vor, unter denen Dinge ablaufen. Ich mache sie nicht mehr selbst, sondern ich plane sie, ich bereite sie vor, sodass sie dann in der Produktion automatisiert vor sich gehen.
Nee, also
Arbeitsvorbereitung, da hat er wieder jetzt was Schönes gesagt, es ist dann keine Arbeit mehr, es bricht Arbeit weg, es ist Automation, es geht einfacher, es geht geschwinder, es geht durch Entelechie, es geht durch Maschinen.
Aber das Wort Arbeitsvorbereitung gefällt mir besonders gut, weil eben genau der Sinn der produktiven Arbeit, der eben ansetzt, wenn der Zweck gesetzt ist, genau dieser Arbeitsbegriff ist eben der bei Marx in diesen, sag ich mal, Kapitalismusanalyse eine Rolle spielt, während es um einen erweiterten Arbeitsbegriff geht. Also das ist eine Sache, die ich auch schon seit mindestens 3 Jahren sage. Und dann müssen wir über Produktion und Macht der Agenzien reden. Genau das ist der Punkt, den ich auch meine. Da war der Punkt, ja genau.
Gut, also ich glaube, wir können das letztlich nicht ganz ausdiskutieren, aber wir reden wahrscheinlich doch von ähnlichen Sachen. Ich habe mal die Vermutung, ich habe die gutwillige Vermutung, dass wir von ähnlichen Sachen reden, nämlich um eine Veränderung in dem Verhältnis von Kommando und Arbeit. Also um es mal to put it in easy terms. Es geht um eine Veränderung im Verhältnis von Kommando und Arbeit, und das heißt eben ganz, also das heißt, nee, es ist nicht ganz einfach, es heißt, dass ich sozusagen das, was man als planende Tätigkeiten bezeichnen kann, aber auch das, was man als kreative Tätigkeiten bezeichnen kann, was man als und so weiter, was da steht, affektive Tätigkeiten, innovative, dass sich das verlagert hat, an eine andere Stelle im Produktionsprozess. Und also ich bin mir da nicht so ganz schlüssig darüber, wie ich das genau analysieren kann. Ich gebe jetzt sozusagen meine offene Flanke frei und ihr seid aufgefordert, die abzuschießen. Es geht genau darum, sozusagen die Zusammensetzung der Arbeit im Produktionsprozess neu zu bestimmen. Und ich denke eben, dass die soziologischen Modelle, die ich aus der Industriesoziologie kenne, mir das heute nicht mehr wirklich gut erklären können. Das ist das Problem. Das ist sozusagen auf der Beschreibungsebene ein Problem. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Da würde ich jetzt gerne drauf kommen, weil Hans-Gerd hat es jetzt auch schon 2-mal eingefordert. Das ist nämlich tatsächlich etwas über Produktivkraft zu sagen. Also beziehungsweise Produktivkraft, so wie ich sie verstehe, ist eben selbst ein gesellschaftliches Verhältnis. Das setzt voraus, dass es eine Kombination von einzelnen Arbeiten gibt, die in die gleiche Richtung wirken. Auch relativ einfach ausgedrückt. Also es geht darum, dass Produktivkraft meint das Verhältnis des Produzenten zu seinen Produktionsmitteln in dem Moment, wo sozusagen diese Produktionsmittel im Produktionsprozess eingesetzt werden. Es geht nicht um den Besitz oder das Eigentum an Produktionsmitteln, sondern es geht um die Handhabung, praktisch das Inbesitznehmen des Produktionsmittels in dem Moment, wo man damit arbeitet. Und da ist jetzt was ganz Auffälliges bei dieser Art von Arbeit, nämlich dass ich den Produzenten und das Produktionsmittel kaum noch trennen kann. bei affektiver Arbeit, bei kreativer Arbeit, bei Wissensarbeit, bei Sprache. Ja? Das heißt, ein Teil des Kommandos, der genau da angesetzt hat, Produzenten und Produktionsmittel zu trennen und im Produktionsprozess erst neu zusammenzusetzen. Das mag jetzt für manche wieder zu marxistisch sein. Also diese Trennung und Neuzusammensetzung hat eine neue Form heutzutage. Die Trennung funktioniert nur noch darüber, dass, oder funktioniert hauptsächlich darüber, dass sozusagen Schließungen oder Grenzen gesetzt werden, dass die Kommunikation begrenzt wird. Handlungsverbote ausgesprochen werden. Während früher die Trennung und Neuzusammensetzung, also ja, der Hammer wird vom Arbeiter getrennt und es wird eine Hämmermaschine gebaut. Entschuldigung, ich wollte ja nicht über Maschinenbau reden. Also und dann wird der Arbeiter daran gesetzt und muss mit dieser Maschine umgehen. Das heißt, es ist ein bestimmtes Wissen in diese Maschine involviert worden. Und um sie in Gang zu setzen, kriegt der Arbeiter mitgeteilt, was er darüber wissen muss. Aber prinzipiell wird davon ausgegangen, dass er das nicht selbst kann.
Hier muss ich aber noch einen Widerspruch einlegen. Der Arbeiter bekommt das mitgeteilt, das ist aber nur die eine Hälfte. Er muss es verinnerlichen, das ist die andere Seite. Es passiert auf der anderen Seite auch noch was. Ist also nicht so einfach. Ja, okay. Aber jetzt, ich habe die Counter mitgezählt.
Also ist es denn eurer Einschätzung nach so, mir ist das immer unklar, gehen wir jetzt eigentlich zurück zu was, was schon mal war? Oder gehen wir in was ganz anderes? So, weil tendenziell ist das ja so quasi eine historische Besonderheit am Kapitalismus. Ja, früher hat man irgendwie bezahlt nach Produkten. Ja, der Bauer hat irgendwie sein Produkt abgeliefert und darüber ist seine Entlohnung stattgefunden. Nicht über seine Arbeitszeit. Das ist eine Spezialität im Kapitalismus, die mit dem zu tun hat, was du sagst. So. Und wir haben ja auch Tendenzen, dass wir zu sowas wieder zurückgehen. Ja, also in diesem ganzen immateriellen Bereich wird ja wieder nach einem Produkt bezahlt und es ist völlig egal, wie lange du sitzt, wie du da arbeitest, das machst du irgendwie. Und das betrifft auch diesen Anteil der informationellen Arbeit. Also kann man denn sowas irgendwie messen am... Also es ist ja eine Arbeit, die weiter stattfindet. Sowas gab es ja auch schon. Also es gab immer schon eine Arbeit, die Wissen produziert, jetzt nicht den Hammer, sondern wie man ihn baut. Dieses Wissen war tendenziell in großen Teilen frei vom Kapitalismus. Und es ist eins, was auch weiter, wo weiter Arbeit stattfindet. Die Anleitungen müssen abgeschrieben werden, sie müssen gelehrt werden. Also so wie heute, die Software nie fertig ist, sie muss weitergeschrieben werden, sie muss angepasst werden und so weiter. So. Und jetzt ist ja die Frage, also verlieren wir sozusagen das wieder, was kapitalistische Spezifik war? Gehen wir hatten die Frage heute schon mal, ja, kommen wir dazu zu feudalen Strukturen zurück, so? Oder was ist das Neue? Und ist jetzt eigentlich dieser Anteil informationeller Arbeit jetzt nicht am Produkt, aber sagen wir an dem, was gesellschaftlich stattfindet, ist der wirklich höher heute? Oder ist, also kann man das irgendwie, wissen wir da was dazu?
Gut, nochmal einem Nicht-Philosophen, Entschuldigung, jetzt hat sich noch einer dazwischen gedrängelt, der noch einen Counter auf 1 hat.
Ja, mir scheint jetzt sozusagen der Schwerpunkt zu sein, dass das gerade die Frage ist, dass der zunehmenden Unmöglichkeit der Trennung eben dieses das Produktionsmittel in die Hand zu nehmen, dass das wesentlich ist, dass diese Trennung nicht funktioniert. Das ist ja das, was woanders hier diskutiert worden ist, als das Scheitern der Kontrolle in der Softwareproduktion. Ganz offensichtlich ist ja das versucht worden, diese Trennung sozusagen die Entwickler zu Softwareentwickler zu machen, zu Ausführenden und das Management zu denen, die sozusagen denen sagen, was sie zu machen haben. Das ist aber hier gescheitert und das zeigt, zumindest in dem Bereich der Industrie, zeigt, dass diese Kontrolle in der Form nicht mehr möglich ist. Ja? Und jetzt muss man sich fragen, was ist jetzt zum Beispiel die neue Kontrollform, was die Firmen einführen? Die Kontrollform ist die zum Beispiel, dass sie in den Firmen den Markt einführen und die Leute sozusagen nur mehr kontrollieren über sozusagen das Ergebnis, das ihre Abteilung macht. Es ist, ich meine, das ist so, wie dieser IBM-Betriebsrat gesagt hat, die sagen uns, es ist wurscht, was ihr macht, es ist uns völlig egal. Es müssen nur die Ziffern nachher müssen stimmen. Und tatsächlich ist es ja zunehmend so, dass sozusagen dieses Management keine Ahnung mehr hat von dem Produktionsprozess, was ja in einer klassischen Fabrik ja nicht mehr gar nicht der Fall sein konnte in dieser Form. Da musste es ja diese ganzen Techniker und Ingenieure geben, die dieses Wissen sozusagen monopolisiert haben. Und in einem gewissen Sinn sozusagen zeigt das ja nur, dass sich sozusagen diese eine Funktion der Leitung auch überflüssig geworden ist. Es ist sozusagen nur mehr die nackte Kontrolle da. Ne? Das ist, was ich für mich geändert habe.
Also ich würde meinem Vorredner zustimmen wollen und ja, will ich auf jeden Fall. Und würde es auch mal konkret zeigen wollen, wie das auch in der Old Economy, wie es so schön heißt, zeigt, also im Maschinenbaubereich ist, wie im Prinzip diejenigen, die früher nur materielle Arbeit gemacht haben, nämlich Montage und Zerspanung und dergleichen, wie die mittlerweile auch viele Aufgaben, die vorher andere Abteilungen übernommen haben, selber machen müssen. Was wir als Arbeitsvorbereitung so scherzhaft genannt haben, es gibt wirklich, in normalen Betrieben gibt es eine Arbeitsvorbereitung, die macht die Arbeitspläne, die sagt, welche Maschinen belegt werden, welche Materialien kommen und so weiter und so fort. Und das wird in den größeren Betrieben wird sowas aufgehoben. Diese Abteilung fällt fast weg. Es gibt nur noch ein, zwei Leute, bei über 2000 Mitarbeitern gibt es noch ein, zwei Leute, die sowas machen. Aber die Aufgabe selber fällt nicht weg. Die wird in Arbeitsstätten runtergeführt. Bei der Firma, bei der ich halt arbeite, wurden in der Produktion die alten Meisterbereiche aufgehoben und wurden produktbezogene Leistungseinheiten gebildet. In diesen produktbezogenen Leistungseinheiten gibt es keinen Meister mehr. Da wird einer aus der Truppe gewählt, der ist der Chefinhaber dieser Einheit. Aber die müssen untereinander die Aufträge, die direkt aus dem SAP kommen, müssen Sie direkt überlegen, wer macht was selber. Also das ist so, was auch als Gruppenarbeit und so weiter und so fort geht. Das ist auf jeden Fall ein Teil der Arbeit, die eben nicht rein materiell ist, die ich als immateriell bezeichnen würde. Die Grenzen sind da, Sie können nicht über das Produkt selber entscheiden, Sie können auch nicht keine Verbesserungsvorschläge über das Produkt selber machen. Sie können aber, und das müssen Sie auch machen, das ist dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, Sie müssen auch eigene Betriebsmittel, die dort, also Maschinen und Anbauteile an den Maschinen, müssen Sie kontinuierlich verbessern, denn Sie werden nach Leistung bezahlt. Und da kommt das wieder rein, dass auch immaterielle Arbeit letztendlich nach dem Output bezahlt wird. Und die müssen schon mit den Ressourcen, die sie haben, kreativ umgehen, werden danach auch bezahlt. Kreativ, danke. Wobei ich das nicht wirklich als kreativ bezeichne. Also Sie müssen... Ja, ich finde es schon in dem Zusammenhang unanständig. Also, und ja, es ist nicht wirklich kreativ. Es ist eingeschränkt. Also die Leute werden gezwungen, und das ist ja das, was du auch schon gesagt hast, die Leute, auch der einfache Arbeiter kann nicht sagen, ich stehe bloß an meiner Maschine und wenn ich die Maschine ausschalte, fahre ich nach Hause und gut ist. Nein, die machen sich auch zu Hause Gedanken, wie sie die Prozesse anders machen können. Und das geht so weit, dass die sagen, wenn wir zu wenig Arbeit in unserer Leistungseinheit haben, dann gucke ich, ob in der Nachbareinheit nicht noch Arbeit für mich da ist. Da gibt es auch so ein Entlohnungsprinzip, das würde ich jetzt nicht auseinanderklamüsern, könnte ich aber nachher machen für die, die es wirklich interessiert. Auf jeden Fall hat man die Leute somit relativ gut in den Griff bekommen und das klingt böse, ist auch so böse gemeint. Also der Betriebsrat, der hat dagegen lange gekämpft, gegen diese Art und Weise, musste es aber wohl die bittere Pille schlucken. Eins ist klar, die Arbeitsdichte ist höher und die Verantwortung für die einzelnen Leute ist höher. Sie müssen wesentlich mehr mitdenken, kriegen auch eins auf den Deckel. Dort werden keine Fehler akzeptiert, dort ist 100% Qualität verlangt. Kriegen nicht wirklich, also das Schmerzensgeld, sprich Gehalt, ist nicht wirklich viel höher. Und das ist auch das, wo ich sagen würde, hier verschiebt sich wirklich immaterielle Arbeit in die Produktion hinein. Und das, was früher mehrere Schichten hatten, was man auch immer so beschreibt, das fällt wirklich weg. So, was hatte ich noch? Ich hatte noch was aufgeschrieben, war jetzt also viel, Moment. Das war's eigentlich. Ja.
So, Franz ist schon wie auf Kohlen, aber er ist trotzdem noch nicht dran.
Also zu dem anderen von vorhin mit teleologisch und kreativ und was auch immer, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Also ich denke, es gibt gewisse Überschneidungen, es ist halt nicht dasselbe und es ist die Frage, was sinnvoller ist. Und aber ich habe jetzt noch eine Verständnisfrage, und zwar hast du jetzt, mir war jetzt nicht klar, auf was du hinaus wolltest, du hast jetzt gerade vorhin das Beispiel gebracht mit dem Arbeiter, der früher den Hammer selber in der Hand hatte, der wurde ihm aus der Hand genommen, es wurde automatisiert, da sitzt es an der Maschine, die diese Aufgabe übernimmt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Und das Gleiche gibt es heute in gewisser Form auch. Die Leute sitzen auch irgendwie jetzt immer mehr vorm Computer, wo Leute für sie vorgedacht, bestimmte Dinge vorgedacht haben, bestimmte Prozesse vorgedacht haben und in bestimmte Algorithmen gelegt haben. Und die wissen auch nicht genau, was da dahinter passiert. Und die machen da davor ihre mehr oder weniger sinnvolle, mehr oder weniger interessante Arbeit. Also es kann mal sehr spannend sein, aber auch mal sehr langweilig sein. Aber der Unterschied ist mir jetzt nicht ganz klar. Und auf was du damit, in dem Zusammenhang, auf was du hinaus wolltest dann da. Ich meine, das eine ist zwar vielleicht ein Immaterial, das andere war materiell, aber...
Nee, auf der Ebene gibt es keinen.
Okay, dann
also die Maschine klar, ist nicht der Unterschied, Beispiel genau. Die Maschine ist nicht der Unterschied, aber jetzt mit einer Hammermaschine kann ich Nägel gerade oder krumm klopfen. Mit dem Computer kann ich ziemlich viel mehr Sachen als nur eine Sache machen. Also die Maschine ist vielleicht allgemeiner. Aber worauf es mir ankam, ich will es mal strukturiert machen. Also der Christoph hat dankenswerterweise das Stichwort von dem Zeitregime in die Diskussion geworfen. Das finde ich natürlich was ganz Zentrales, dass sozusagen die Basis der Lohnarbeitsverhältnisse, wie man sie zumindest für weite Teile des 20. Jahrhunderts zumindest in der Nordhemisphäre gekannt hat, nämlich Lohnarbeit bemessen an einem bestimmten Quantum Zeit, ist mehr oder weniger am Erodieren. Ich will nicht sagen, dass das weg ist, aber es ist am Erodieren und es liegt an unterschiedlichen Prozessen. Unter anderem liegt es auch daran, dass es Konflikte genau um diese Zeitbemessungsgrundlagen gegeben hat. Also das ist irgendwie kein Selbstläufer, der sich aus der Technik ergibt, sondern das hat sehr stark was mit dem Kampf gegen oder mit den Konflikten, die genau um diese Relation von Lohn und Zeit geführt wurden, zu tun. Und dass das dass heutzutage im Grunde genommen Arbeit in extrem hohem Maße freigesetzt wird oder ein anderes Wort, was in letzter Zeit sehr prominent geworden ist, prekär wird. Das hat eben damit zu tun, dass diese Prozesse, also Prozesse immaterieller Arbeit, nicht wirklich in Zeit bemessen werden können und zugleich, dass sie durch eine gesellschaftliche Neuzusammensetzung der Arbeitskraft ein ungeheure Produktivkraftschub quasi ergeben haben. Also wir sind in der paradoxen Situation, dass eigentlich um die gleiche Menge Güter zu produzieren immer weniger Zeit vonnöten ist. Das ist auch so ein Bewegungsgesetz des Kapitalismus, aber egal. Aber gleichzeitig an dieser Zeit als Maß festgehalten wird. Und das produziert natürlich ja, auf der einen Seite Arbeitslosigkeit, auf der anderen Seite einfach diesen Widerspruch, das sozusagen, ja, gut. Dann, von da komme ich dann zur Maschine. Also natürlich steckt in der Maschine Wissen, das nicht mein Wissen ist. Das wäre ja auch erst, also ich glaube, ich bin irgendwie technisch viel zu blöd, um zu kapieren, was in einem Computer abgeht. Die Frage ist nur, muss ich das wissen?